Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des einen Gottes, dem Schöpfer der Welt und der Menschen, im Namen des einen Gottes, der uns durch Jesus Christus seine Liebe gezeigt hat, und im Namen des einen Gottes, der mit seiner heiligen Geistkraft alles durchdringt und bewegt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Liebe Gemeinde, mit diesem Wort aus dem ersten Petrusbrief begrüße ich Sie herzlich zum Gottesdienst. Eine Woche nach Ostern haben wir wieder diesen Sonntag mit dem lustigen Namen Quasimodo Geniti. Das heißt, das ist Latein und heißt wie neu geboren. Ich erinnere mich dann auch immer an den Film, der im spätmittelalterlichen Paris spielt, Der Glöckner von Notre Dame. Der hatte ja auch diesen Namen, Quasimodo, da er eben an diesem Sonntag auf der Treppe der Kathedrale Notre Dame in Paris als etwa Vierjähriger gefunden wurde. Wir kennen die Figur allerdings als buckligen, hässlichen Gnom, der sich in die fahrende, schöne Esmeralda verliebt. Was heißt das, neu geboren zu sein? Dem wollen wir heute in der einen oder anderen Form etwas nachgehen. Zunächst singen wir das Osterlied »O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit«. Es ist bei der Nummer 480. lade Sie ein zum Gebet. Gott, Ewiger, weißt du, dass es das gibt, Menschen, die nicht mehr aufstehen wollen, Menschen, die nicht mehr damit rechnen, dass ihnen der Morgen einen frischen neuen Tag eröffnet. Gott, Ewiger, ich danke dir für diesen Morgen und bitte dich, überschütte uns mit dem Licht dieses festlichen Tages. Tauche alles in dieses Licht ein, damit wir neu sehen lernen. Ecken und Kanten, Schlimmes und Herrliches, Böses und Hoffnungsvolles. Stärke unsere Lust am Hellen und Freundlichen, damit das Dunkle sich nicht noch breiter macht. Das Vertrauen Christi, Gott, sein Vertrauen ergreife auch uns, damit wir nicht liegen bleiben und absterben, bevor wir das Leben gelebt haben. Christi, Vertrauen fahre in uns, damit wir aufstehen durch ihn und mit ihm. Amen.
Als Lesung hören wir heute den Psalm 116. Der Psalmsänger dankt Gott, dem Ewigen, für sein neues Leben. Ich liebe den Ewigen, weil er mich hört. Er hört mich, wenn ich um Gnade flehe. Ja, er hat ein offenes Ohr für mich. Zu ihm will ich rufen mein Leben lang. Stricke, die den Tod bringen, haben mich umschlungen. Ängste, die im Totenreich herrschen, packten mich. In Not und Kummer stecke ich fest. Den Namen des Ewigen will ich anrufen. Ach, Ewiger, rette doch mein Leben. Reich an Gnade ist der Ewige und gerecht. Unser Gott begegnet uns mit Erbarmen. Der Ewige beschützt die Unerfahrenen. Ich brauche seine Hilfe und er half mir. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Ewige hat dir Gutes getan. Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen. Mein Auge muss nicht mehr weinen. Mein Fuß kommt nicht ins Stolpern. Ich darf mein Leben vor dem Ewigen führen, hier im Land der Lebenden. Ich vertraue auch, wenn ich sagen muss, mir ist es wirklich schlecht ergangen. In meiner Angst dachte ich, alle Menschen lügen nur. Wie kann ich nun dem Ewigen danken für alles, was er mir Gutes getan hat? Den Becher, der meine Rettung bestätigt, will ich zum Dank erheben und dabei den Namen des Herrn anrufen. Was ich dem Ewigen versprochen habe, will ich in aller Öffentlichkeit erfüllen. Denn für den Ewigen ist es ein teurer Verlust, wenn einer von seinen Frommen stirbt. Ach, Ewiger, ich gehöre dir, ich bin doch dein Knecht, ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst, ich bin frei. Dir will ich ein Dankopfer darbringen und dabei den Namen des Ewigen anrufen. Was ich dem Ewigen versprochen habe, will ich in aller Öffentlichkeit erfüllen. In den Höfen vor dem Haus des Ewigen, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja! Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Das ist lieb, dass du mich hörst. Jetzt singen wir zusammen das Lied Nummer 70. Es ist zum Psalm 116. Strophe 1 bis 5.
Liebe Gemeinde, die Osterfeiertage sind vorüber. Wer von Ihnen an Gottesdiensten teilgenommen hat, weiß, was das für eine besondere Zeit war. Natürlich warten weitere Höhepunkte im Kirchenjahr auf uns, Auffahrt und dann Pfingsten. Für viele sind nun auch die Osterferien vorüber. Die Schule beginnt wieder, es geht mit dem Jahr vorwärts. Das Wetter zeigte sich wenigstens in der letzten Woche von seiner besten Seite. Heute merken wir wieder, dass es April ist. Hat sich an Ostern etwas verändert für Sie? Konnten Sie dem eigentlichen Sinn von Ostern etwas näher kommen? Oder blieb es bei den farbigen Eiern und der Schokolade? Was wir nun haben, ist der sogenannte Alltag. Heute für einmal ein Gottesdienst ohne irgendetwas Spezielles. Keine Taufe, kein besonderer Festtag, kein Abendmahl, einfach eine normale Sonntagsfeier. Für jeden Menschen sieht der Alltag wieder etwas anders aus. Wer einer geregelten Arbeit nachgeht, steht am Morgen auf, geht zur Arbeit und kommt am Abend wieder heim. Dazwischen die nötigen Pausen und die Mahlzeiten, gefolgt von etwas Freizeit und Nachtruhe. Je nach Beruf und dem Arbeitspensum gibt es da kleinere und größere Varianten, doch im Wesentlichen bleibt sich das gleich. Wer pensioniert ist, stellt sich sein eigenes Programm auf die Beine. Die meisten haben gewisse Aktivitäten ihren festen Platz im Tag oder in der Woche oder sogar im Jahr. Mit Abweichungen in aller Freiheit natürlich. Ja, aber so richtig Alltag haben wir dennoch nicht. Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine oder der Krieg der USA und Israel gegen Iran und den Libanon beschäftigen uns weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, wir drehen uns im Kreis und die Kriegstreiber wollten keinen wirklichen Frieden, sondern nur das Geschäft. Zu hoffen ist, dass es dennoch bald zu Veränderungen kommen wird und sich alles zum Guten wendet. Dazu braucht es noch eine rechte Portion an Geduld. Am Ende des Johannesevangeliums gibt es eine Geschichte, die ganz im Alltag der Jünger spielt und dennoch ganz und gar nicht alltäglich ist. Die Geschichte ist so etwas wie ein Nachtrag. Das Leben und Wirken Jesu ist im Johannesevangelium eigentlich mit 20 Kapiteln zu Ende erzählt. Seine Leidensgeschichte mit Tod und Auferstehung auch. Eigentlich ist es nun fertig. Und nun wird wohl aus dem Schülerkreis des Evangelisten Johannes noch eine weitere Geschichte angefügt, die ihnen wesentlich zu sein scheint. Das 21. Kapitel. Ich lese daraus die Verse 1 bis 14. Dort steht: Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen: Ich gehe fischen. Sie antworteten ihm: Wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Da sagte er zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll von Fischen war es. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer, zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen: Wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Liebe Gemeinde, bei dieser Geschichte startet bei mir ein Film im Kopf. Ich kann mir die Szene außerordentlich gut vorstellen. Da ist der See Genezareth. Ich sehe vor meinem inneren Auge die Fischerboote, die Männer. Ich höre das Rauschen der Wellen. Ich sehe den nächtlichen Himmel mit den Sternen. Ein nächtlicher Fischfang. Eine Gruppe Menschen. Plötzlich der Mann am Ufer. Ein paar kurze Wortwechsel. Einer geht über Bord. Ein Fischernetz, in dem es wimmelt und zappelt, ein flackernder Lichtschein, glühende Kohlen, gebratene Fische, geröstetes Brot. Einer teilt aus, die Männer essen. Die Szene wirkt auf mich aber noch mehr, aber mehr anders noch als ein Film. Sie ist eher wie ein Traum, den ich selbst erlebt habe und an den ich mich am Morgen nur vage noch erinnere. Doch langsam kommen mehr Details ans Licht. Und wenn ich immer genauer hinschaue, dann entdecke ich viele spannende, tiefer liegende Details, wie wenn ich einen Traum zu deuten versuche. Dabei spielen Gefühle und Emotionen eine ebenso wichtige Rolle. Dann versuchen wir uns doch einmal in einer Traumdeutung. Für die Jünger Jesu war es nach dem Tod Jesu in Jerusalem nicht einfach. Unsere Geschichte erzählt davon, dass 7 von ihnen nach Galiläa zurückgekehrt sind. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die Söhne des Zebedäus sowie 2 weitere Jünger, deren Namen wir nicht erfahren. Allein die Zahl 7 ist tiefgründig und kann auf vielerlei Weise symbolisch verstanden werden. Sie ist die Summe von 3 und 4. 3 ist das Symbol für Gott als dem Dreieinigen und 4 ist das Symbol für das Weltliche, durch die 4 Elemente, Wasser, Feuer, Luft und Erde. In der 7 wird die geistige und die weltliche Dimension miteinander verbunden. 7 Jünger. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur Zufall ist, aber später in der Geschichte kommt nochmals eine geheimnisvolle Zahl vor. Deshalb lohnt es sich vielleicht schon, genauer hinzuschauen und eine Deutung zu wagen. Also die 7 Jünger gingen dorthin zurück, wo sie hergekommen waren, an den See Genezareth in Galiläa. Sie hatten, bevor sie Jesus nachgefolgt sind, schon als Fischer gearbeitet. Dann waren sie eine Zeit lang Menschenfischer und nun sind sie wieder da, wo sie herkamen. Was sollen sie nun anfangen? Was sollen sie weiterführen? Es ist wohl eine ähnliche Frage, die wir uns am Sonntag nach Ostern auch stellen. Und nun hat sich etwas verändert. Sind wir wieder am gleichen Ort wie zuvor, bevor alles angefangen hat? Ist der graue Alltag wieder zurück? Die Träume der Jünger von einer besseren Welt sind mit der Hinrichtung Jesu verflogen. Sie sind wohl maßlos enttäuscht. Sie haben zwar mehr oder weniger eine Ahnung davon, dass Jesus lebt, dass es eine Hoffnung gibt. Die Frauen hatten den Auferstandenen gesehen. Thomas, wird wundersam berichtet, konnte sogar seine Hand in die Wunde von Jesus legen. Und jetzt können sie davon leben? Petrus denkt praktisch. Er steigt ins Boot und geht fischen. Die Jünger fahren mit. Was sollten sie auch anderes tun? Sie sind zurück im Alltag angekommen. Aber es bringt nichts. Sie fangen nichts. Die ganze Nacht haben sie nichts gefangen. Geht es uns nicht manchmal ähnlich? Wir leben unseren Alltag und haben das Gefühl, wir kommen nicht weiter, sondern drehen uns im Kreis. Jeden Morgen dasselbe Spiel wie im Film und täglich grüßt das Murmeltier, einer Filmkomödie aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray. Er spielt darin einen arroganten, exzentrischen und zynischen Wetteransager, der in einer Zeitschleife festsitzt und ein und denselben Tag immer wieder erlebt. In unserem Alltag scheinen die Nachrichten über Kriege und Unglücke auch jeden Tag dieselben zu sein. Und nun wird in unserer Geschichte die Zeitschleife plötzlich unterbrochen. Da ist diese geheimnisvolle Figur, die am Morgen plötzlich am Ufer auftaucht. Der Geschichtenerzähler erklärt uns sofort, dass es Jesus sei, aber die Jünger wissen noch nichts davon. Wir haben also gegenüber den Jüngern einen Vorteil. Die Figur nimmt Anteil, er fragt nach Fisch zum Essen, nennt sie dabei liebevoll Kinder. Der Unbekannte ermutigt, nicht aufzugeben und noch einmal auf den See hinauszufahren und das Netz auszuwerfen. Auf der rechten Seite dieses Mal. Warum gerade rechts? Ist es eine Anspielung darauf, dass Jesus im Himmel auf der rechten Seite des Vaters sitzt? Diese Begegnung, so wie sie erzählt wird, hat zweifelsohne mythologische Züge, so wie andere Auferstehungsberichte auch. Sie will uns Mut machen, nicht aufzugeben, auch wenn es zuerst scheint, dass sich nichts verändert hat. Und nun wird das Netz übervoll und Johannes hat die Erkenntnis, dass der Unbekannte am Ufer nur Jesus Christus sein kann, was er sofort Simon Petrus mitteilt. Was will uns der Erzähler der Geschichte damit sagen? Vielleicht dies, dass nach einer Krise es auch wieder aufwärts gehen kann, wenn wir nur auf die Stimme des Auferstandenen hören. Wenn wir auf ihn hören, nicht aufgeben, noch einmal auf den See hinausfahren, noch einmal einen Anlauf nehmen, noch einmal von vorne anfangen, dann werden schließlich die Netze des Lebens voll. Dass Jesus sich sofort etwas anzieht, dass Petrus sich sofort etwas anzieht und dann ins Wasser springt, ist ein schwer verständliches Traumbild. Petrus will nicht nackt, entblößt dastehen. Er, der Jesus ja schon einmal, sogar dreimal verraten hat, schämt sich vielleicht. Die Szene erinnert mich stark auch an die im Matthäusevangelium im 14. Kapitel. Die Jünger, ebenfalls auf einem Boot auf dem See Genezareth unterwegs und in einem Sturm, und Jesus auf dem Wasser gehend, er kam zu ihnen. Dort steht, Petrus sagte zu Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. möchte Petrus mit seinem Verhalten nun sein Vertrauen ausdrücken. Nichts kann ihn mehr halten. Er ist vollends überzeugt von Jesus Christus. Und nun kommt noch eine sehr rührende Szene. Das Frühstück mit Fisch und Brot am Holzkohlefeuer. Wo Herr Jesus plötzlich die Fische, das Brot und das Feuer her hatte, wundert niemanden. Es ist vielleicht auch nicht wichtig. Sie legen noch einige Fische dazu. Das volle Netz wird an Land geschleppt und wie nebenbei erfahren wir, dass da 153 Fische gefangen wurden. Warum 153? Das ist wohl wieder so eine verschlüsselte Botschaft wie die 7-Zahl der Jünger. Ich bin vor einiger Zeit dem einmal nachgegangen. Und es fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Die Zahl 153 ist eine faszinierende Zahl. Zu dieser Zahl 153 gibt es nämlich verschiedene Deutungen. Zum einen schreibt der Kirchenvater Hieronymus, dass damals 153 verschiedene Fischsorten bekannt gewesen seien. Dieser Fischfang umfasse also symbolisch die gesamte Schöpfung Gottes. Mathematisch gibt es auch verwunderliche Dinge um die 153. In der Zahl 153 ist die Zahl 17 verborgen. Das heißt, alle einzelnen Zahlen von 1 bis 17 addiert, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter, ergeben zusammen die Summe 153. Und aus 17 Regionen und Ländern bestand das Römische Reich, also die ganze damals bekannte Welt. Und wenn ich die Zahl 153 auseinandernehme, also die Ziffern 1, 5 und 3, und wenn ich jede Ziffer dreimal mit sich selbst multipliziere, also 1 mal 1, 5 mal 5 mal 5, 3 mal 3 mal 3 und die Resultate dann zusammenzähle, dann bekomme ich wieder 153, also 1 plus 125 plus 27 sind 153. Es gäbe noch andere mathematische Zusammenhänge für 153, zum Beispiel mit den Fibonacci-Zahlen, doch das wäre hier heute Morgen und auch für mich zu kompliziert. 153 ist aber auch die Anzahl der Kapitel der ersten vier Bücher der christlichen Bibel, Genesis, Exodus, Levitikus und Numeri, die mit den ersten vier Büchern des jüdischen Tanach identisch sind. Ja, und jetzt noch etwas Zahlenmystik. Die 17 entspricht dem Zahlenwert des hebräischen Wortes top, gut. Die 153 steht dann für die Erfüllung dieses Begriffes. Im Buch Ezechiel in der hebräischen Bibel gibt es im 47. Kapitel eine Stelle, wo auf einen reichen Fischfang zwischen zwei Orten hingewiesen wird. Die Namen der Orte sind En-Gedi und En-Egalayim. Der Zahlenwert des Namens Gedi ist 17, der des Namens Egalayim ist 153. Mit der Zahl 153 hat vielleicht der Autor unseres Textes dann auf diesen prophetischen Zusammenhang bei Ezechiel hinweisen wollen. Wer weiß? Ezechiel, der hier bereits auf ein heilvolles Geschehen verheiße, das dann in Jesus eine Erfüllung finde. Wie dem auch sei, 153 Fische sind eine große Zahl und bedeuten vielleicht einfach das Leben in Fülle, die Erfüllung aller Verheißungen für alle, für den ganzen Erdkreis. Und nun teilt Jesus das Brot und den Fisch, wie schon bei der Geschichte, als sich Jesus Christus beim Brechen des Brotes in Emmaus den Jüngern gezeigt hat. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Wir haben auf eine schlichte Geschichte gehört. Sie kommt ohne Blitz und Donner, ohne Erdbeben aus. Sie ist dennoch oder vielleicht gerade darum sehr stark. Jesus Christus begegnet den Menschen in ihrem Alltag. Es ist alles so selbstverständlich, ohne große Fragen. So kann uns mitten im Alltag Ostern begegnen, ganz unerwartet, sei es durch eine Begegnung mit einem Menschen, der uns zum Frühstück einlädt, oder sei es durch eine magische Zahl. Sei es durch einen Film, im erwähnten Film und täglich grüßt das Murmeltier, erwacht der Wetteransager schließlich als geläuterter Mensch aus dieser unheilvollen Zeitschleife. Der Ostersonntag rückt nun Woche für Woche ein Stück weiter weg von uns, doch was bleibt? Mit Ostern wurden wir quasi neu geboren. Unser Leben hat eine neue Qualität bekommen, ist nicht mehr das alte von vorher. Quasimodo geniti. Der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus soll er sie bewahren. Amen. Manchmal machen wir die Erfahrung, wie Petrus und seine Mitfischer, dass wir die ganze Nacht gearbeitet und doch nichts gefangen haben und am Morgen müde zurückkehren. Dann mag die Enttäuschung groß sein, weil unsere Netze leer geblieben sind, die ganze Arbeit umsonst gewesen ist und wir nicht wissen, womit wir jetzt den Leib und unsere Seele nähren sollen. Wenn dann einer trotzdem zu uns sagt, werft eure Netze zum Fang aus, schauen wir zu Recht ungläubig drein und reden von der Erfahrung der Nacht, dass wir doch leer ausgegangen sind. Wagen wir es gegen allen Verstand, aber auf dein Wort, wie Petrus sagt, geschieht überraschend das Unglaubliche, dass uns die Netze bis zum Reißen gefüllt werden und die Fülle des Lebens geschenkt wird. Wir laden sie ein zum Gebet.
Du Auferstandener, Jesus Christus, wir danken dir für das Leben mit dir. Du bist in unserer Mitte, du überwindest den Zweifel, du berührst die Traurigen und bringst Frieden. Komm und verwandle die Welt.
Du Auferstandener, die Kriege gehen ohne Unterbrechung weiter. Kriegsherren haben Spaß am Tod der Menschen, Tausende sterben täglich. In den blühenden Feldern liegen Minen und die Waffen schweigen nicht. Du Lebendiger, wir bitten dich, komm und verwandle die Welt.
Du Auferstandener, die Hoffnung schließt sich ein wie deine Jünger nach Ostern. Die Jungen sorgen sich um die Zukunft, die Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Die Probleme dieser Tage scheinen unlösbar zu sein und die Verantwortlichen sind überfordert. Du Lebendiger, wir bitten dich, komm und verwandle die Welt.
Du Auferstandener, die Natur blüht, aber trotzdem leidet die Schöpfung. Stürme fällen Bäume und begraben Menschen unter sich. Wale verirren sich und niemand kann helfen. Die Gletscher schmelzen und wir schauen tatenlos zu. Du Lebendiger, wir bitten dich, komm und verwandle die Welt.
Du Auferstandener, du tröstest die Trauernden und schenkst den Kranken Zuversicht. Deine Kirche lebt, deine Gläubigen vertrauen dir und dein Wort berührt die Suchenden. Deine Liebe verbinde uns mit dir und miteinander. Du Lebendiger, wir bitten dich heute und alle Tage, komm und verwandle die Welt.
In einem Moment der Stille bringen wir unsere persönlichen Anliegen vor dich. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns sozusagen neu geboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Amen. Wir singen jetzt das Lied bei der Nummer 662. Ich bete an die Macht der Liebe.
Thank you.
Ich darf Ihnen noch folgende Mitteilungen machen. Die Kollekte des Gottesdienstes ist bestimmt für Iglesia Evangelica Suiza in Argentinien. Die evangelische Kirche in Ruiz de Montoya Misiones ist weit mehr als nur ein Gotteshaus. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Geschichte und kulturellen Identität der Region. Die Kirche steht nicht isoliert da, sondern ist Teil eines sozialen und Bildungsnetzwerks, das die Gemeinde seit ihrer Gründung prägt und eng mit der Ankunft der Schweizer Einwanderer zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbunden ist. Ihre Existenz ist ein lebendiges Zeugnis des Einsatzes, des Glaubens und der Vision dieser Pioniere. Ich möchte Ihnen die Kollekte herzlich empfehlen. Vom reichhaltigen Wochenprogramm, es beginnen wieder ganz viele Veranstaltungen jetzt nach den Ferien, möchte ich auf eine Veranstaltung besonders hinweisen. Am Dienstag um 19.30 Uhr findet im Rahmen des Ökumenischen Forums für Ethik und Gesellschaft in der römischen katholischen Kirche ein Gespräch zum Thema »Was hält uns zusammen? Soziale Resilienz zwischen Nachbarschaft und Vielfalt statt«. Referenten sind Beat Dietschi und Heike Wach. Moderation hat Axel Manigel. Und dann am kommenden Sonntag ist hier wieder Gottesdienst um 10 Uhr. Es ist ein Jubiläumsgottesdienst zu 50 Jahre Mittagsclub mit Pfarrkollege Christian Mack und Sozialdiakon Markus Bürki. Und dann möchte ich an dieser Stelle allen ganz herzlich danken, die in und um den Gottesdienst mitgeholfen haben und Ihnen allen fürs Kommen. Anschließend sind wir noch eingeladen zum Kirchencafé drüben im Pfarrhaus. Dann bitte ich Sie jetzt aufzustehen, wo das gut möglich ist, zum gemeinsamen Unser Vater und zum Segen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Wir singen das Lied bei der Nummer 841. Wir bitten um den Segen Gottes. Es ist Ostern. Steh auf und geht den Weg, den Gott euch leiten will. Steht auf und vertraut, dass Gottes Licht mit euch geht. Es ist Ostern. Die Botschaft von der Auferstehung berühre euer Herz und helfe euch, die Steine von euren Herzen Gott zu Füßen zu legen und euer Herz von Gottes lichter Liebe berühren zu lassen. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und die Heilige Geistkraft. Amen.